Geht es den Menschen schlecht, tendieren sie eher dazu zu glauben, als in guten Zeiten, sagen Wissenschaftler. Vor allem Ängste und wirtschaftliche Not lassen Menschen ihren ganz persönlichen Glauben finden, auch wenn der nicht zwangsläufig christlich sein muss. Der Glaube versetzt Berge, heißt ein Sprichwort, und in der Tat, für manche sind Glaube und Religion Quellen der Kraft und Hoffnung. Karl Marx hingegen schrieb, Religion ist Opium fürs Volk, und nicht nur er sieht in Glaube und Religion ein Vehikel für Autoritäten, Menschen von der Realität abzulenken. Brauchen wir noch den Glauben, und wenn ja, woran glauben wir denn heute noch?
Glaube ist ja im klassischen Sinne erstmal, denkt man ja sofort an Kirche, aber also ich kann an viele Sachen, denke ich mal, glauben und muss da nicht mich so festlegen.
Warum glaube ich nicht? Ich weiß nicht mal, woran ich glauben sollte. Wenn es was geben würde, würde ich vielleicht dran glauben, aber momentan, nö.
Ich möchte an allen Menschen glauben, dass man alles viel besser machen kann, die Welt zum Positiven ändern kann.
Ich glaube eigentlich an gar nichts. Ich bin halt Christ, aber sonst kein Gläubiger.
Tja, eine Frage des Glaubens. Welche Bedeutung haben Glaube und Religion heute noch? Unser Thema heute in zur Sache. Gäste im Studio sind der Bischof der Nordkirche für den Sprengel Schleswig und Holstein, Gotthard Magor, der Religionssoziologe Manuel Franzmann von der CAU und Claudia Aue von der Radiokirche. Guten Abend. Wie immer können Sie Ihre Fragen stellen oder Anmerkungen zu unserem Thema machen. Nutzen Sie dafür das Formular auf ndr.de/sh oder schreiben Sie uns eine E-Mail an studio@wellenord.de. Ich bin Michael Frömter und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Sie hören NDR1 Welle Nord mit der Sendung zur Sache. Während Glaube und Religion in ärmeren Regionen zunimmt, ist die Entwicklung in Deutschland und auch in Schleswig-Holstein gegenläufig. Seit Jahren laufen die Menschen den christlichen Kirchen weg, indem sie einfach austreten, um die Kirchensteuer sparen zu können. Naja, Glauben, was ist eigentlich Glauben? Nehmen wir das Wort mal beim Wort. Wer es glaubt, wird selig, ist eine Redewendung. Eine andere, kaum zu glauben, oder ich glaube an das Gute im Menschen. Glaube mir doch endlich, ich glaube, da stimmt etwas nicht und so weiter. Das zeigt, das Wort hat es in sich. Hanno Hotsch, Studioleiter im NDR-Studio Heide, auf der Suche nach den Wurzeln des Wortes Glauben.
Glauben an Gott, Glauben an das Gute im Menschen, Glauben an etwas, wie schwach ist das? Kaum mehr als etwas für wahr, etwas für möglich halten. Dabei ist das Wort Glauben aus viel stärkeren Wurzeln gewachsen, aus etwas mit viel mehr Wucht. Liob, Luob heißen diese Wurzeln. Das Wort lieben ist daraus gewachsen, loben, auch libido, mit allen Sinnen begehren. Glauben, aus vollem Herzen, mit ganzer Kraft und Leidenschaft bei der Sache sein. Ähnlich bei den Muslimen. Deren Glaube, Islam, bedeutet wörtlich übersetzt völlige Hingabe an Gott. Das ist viel mehr als ein bisschen Glauben, etwas für wahr, für möglich halten. Und über das Judentum sagt ein Gelehrter, der gläubige Jude glaubt nicht an etwas, er ist selber Glauben. Glauben, beim Wort genommen, volles Vertrauen, volle Begeisterung, voller Einsatz. Und wofür? In allen großen Weltreligionen gehört der Blick nach innen dazu, die Konzentration. Und unverzichtbar Gerechtigkeit, Nächstenliebe, Hilfe für die Schwachen. Im Judentum ist das so. Die liebende Güte-Meditation gehört zum Zentrum des Buddhismus. Der Prophet Mohammed wird zitiert mit dem Satz, niemand von euch hat den Glauben erlangt, solange er nicht für seine Brüder liebt, was er für sich selbst liebt. Und als zentrale Forderung des christlichen Glaubens nennt Jesus, was ihr dem geringsten meiner Brüder tut, das habt ihr mir getan. Und an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, ist die Probe aufs Exempel. Glauben an, ein bisschen für wahr halten, als vielleicht möglich ansehen. Der kraftvollen Wurzel von Glauben käme etwas anderes wohl näher. Teilen, helfen, wachsen, verstehen, lieben und das mit Kraft.
Tja, auf der Suche nach den Wurzeln des Wortes Glauben war das Hanno Hotsch. Ja, Bischof Gotthard Magor, dann sind wir gleich richtig im Thema drin. Was verstehen Sie denn unter Glauben heute?
Martin Luther hat einmal gesagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Und das formuliert dann jeder für sich selber. Für mich selber ist der Glaube ein festes Vertrauen darauf, dass Gott mich in meinem Leben begleitet, in guten und in schweren Zeiten. Im vergangenen Monat ist mein Vater gestorben. Und wie gut war es für uns alle, die Familie, die Geschwister, die Freunde, dass wir gemeinsam beten konnten, singen konnten und ihn so zu Grabe tragen. Das ist nun ein sehr intensives Erlebnis, aber ich habe gemerkt, wie wichtig es uns auch war, darauf vertrauen zu können, dass er bei Gott geborgen ist. Das ist eine persönliche Seite. Ich komme gerade aus der Nikolaikirche, wo die Johannespassion aufgeführt wird. Das ist ein musikalisches Glaubensbekenntnis von Johann Sebastian Bach, was für viele Menschen gerade in dieser Woche wichtig ist und auch mich immer wieder anspricht. Und ich könnte es natürlich noch einmal anders beschreiben. Ich glaube an den Gott, der sich in Jesus Christus gezeigt hat, in seinen Geschichten, in seinem Weg, in seinem Wirken. Und daran denken wir gerade auch in dieser Woche, der kommenden Woche auf Karfreitag und Ostern zu, ganz besonders. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, es zu beschreiben. In jedem Fall ist es etwas, was mich persönlich im Innersten auch berührt und was mir eine Orientierung gibt für mein Leben, ob es nun im kirchlichen Rahmen ist oder in unserer Gesellschaft.
Herr Franzmann, Sie sind Religionssoziologe. Dass Bischof Magor so argumentiert und den Glauben natürlich auf den christlichen Glauben zurückführt, ist oder da den Mittelpunkt sieht, ist natürlich auch seine Sicht der Dinge. Wie nehmen Sie Religion wahr? Glauben die Menschen tatsächlich hauptsächlich monotheistisch oder gibt es da ganz andere Entwicklungen?
Da gibt es in der Zwischenzeit natürlich eine große Pluralisierung der Glaubensformen innerhalb des Christentums sowieso, aber auch außerhalb. Man spricht ja auch in den letzten Jahrzehnten viel von Religionseklektizismus, wobei dann sich meines Erachtens immer auch die Frage stellt nach der Stimmigkeit, also bei diesen Ansichten, die von Eklektizismus sprechen.
Erklären Sie das vielleicht mal für den Hörer.
Eklektizismus in dem Sinn, dass man sich so, also ein ähnliches Wort dafür ist Bastelreligiosität, dass man sich so baukastenmäßig so Inhalte zusammenbastelt. Ja, da ist bestimmt auch einiges dran, was so diese Pluralisierung anbelangt. Die Frage bleibt aber meines Erachtens bestehen, ob man das insgesamt als Gesamtgebilde irgendwie glaubwürdig findet, also die Stimmigkeit des Gebildes, scheint mir ein wichtiger Punkt dabei zu sein, der in den Debatten meines Faches der Religionssoziologie in den letzten Jahren eigentlich ein bisschen unter den Tisch gefallen ist. Also den würde ich da, das wäre meine Position innerhalb der Religionssoziologie, das ein bisschen zu stärken, die Bedeutung der Glaubwürdigkeit und der Stimmigkeit des Gesamtgebildes.
Nochmal die Nachfrage, haben Sie den Eindruck, dass die Menschen tatsächlich auch in der heutigen Zeit noch das Bedürfnis haben zu glauben, jetzt egal woran erstmal?
Ja, eindeutig ja. Das bringt einen auf die Frage, was man unter Glauben eigentlich versteht. Also wenn man unterscheidet zwischen dem Akt des Glaubens und den Glaubensinhalten, also das, was in der Einleitung so schön beschrieben wurde, Glauben an etwas, solange das etwas ein X bleibt und klar ist, dass da verschiedene Inhalte eingesetzt sind, ne, würde ich sagen, für die Lebenspraxis ist es essentiell, an etwas zu glauben. Und das ist, glaube ich, mehr als Sie hatten ja in der Einleitung so eine kurze Einspielung, da war die Rede davon, ich muss mich nicht festlegen. Das ist wirft eine interessante Interpretationsfrage auf. Nicht festlegen, in welcher Hinsicht, konfessionell oder inhaltlich. Ja? Weil ich glaube, in der Praxis muss man sich festlegen. Im Sinne von Herrn Magaths Formulierung, Vertrauen auf etwas, und zwar in dem verbindlichen Sinne, dass man in der Praxis sich daran hingibt, dass es auch stimmt sozusagen.
Claudia Aue von der Radiokirche, Sie haben natürlich auch Kontakt auch zu Hörern, auch Sie kriegen auch Zuschriften und. Welchen Eindruck haben Sie da, woran glauben dann noch Menschen oder welche Fragen oder stellen die auch mal den Glauben in Frage, zumindest den christlichen Glauben in Frage?
Wir kriegen durch die Reihe sozusagen Hörerpost und absolut, der Glaube wird in Frage gestellt, immer wieder. Aber ich erlebe gerade, was Sie auch sagten, wenn da noch eine Hingabe ist oder auch wenn die Leute sich richtig ärgern, dann habe ich manchmal das Gefühl, im Innersten wurmt sie da doch was. Und es ist irgendwie eine Form von Glaube. Also es muss nicht der christliche Glaube sein, aber sie haben eine Sehnsucht. Auch gerade nach Radiogottesdiensten haben wir 2 Stunden lang noch ein Telefon geschaltet. Da kommen Anrufe, bis zum nächsten Tag könnte man mit Leuten über Glauben diskutieren. Und zwar negativ und positiv, aber die meisten sind dann doch berührt von irgendwas.
Ich habe mal einen Post hier, der uns erreicht hat auf unserer Internetseite. Da schreibt uns ein Hörer aus Flensburg: Für den Glauben an Gott brauche ich keine Kirche, sondern nur Gebet und Glauben. Das kann ich auch bequem auf der Couch.
Hans? Ja, ist ja, das ist ja das, was man oft hört und was ich auch nachvollziehen kann, dass viele erstmal so ticken. Ich würde jetzt sozusagen als Christin sagen, es braucht die Gemeinschaft, es braucht auch eine Verbindlichkeit und es braucht auch sozusagen ein Commitment, sich zu engagieren und auch die Kirchensteuer zu zahlen, wenn man sein Kind zum Beispiel in den evangelischen Kindergarten geben möchte oder auch beerdigt werden möchte innerhalb der Kirche. Aber ich glaube schon, dass für sozusagen außerhalb des christlichen Glaubens auch Leute auf der Couch glücklich werden können.
Wir nehmen mal den christlichen Glauben, weil es jetzt einfacher ist als Beispiel. Bischof Margur, Sie haben da eben schon gezuckt, auch bei diesem Satz. Kann ich nicht wirklich auf der Couch glauben? Ich meine, brauche ich jetzt, muss ich unbedingt in die Kirche?
Also jeder Mensch muss das zunächst mal für sich selber entscheiden und das muss man ja auch respektieren. Und wenn es Menschen gibt, die beim Musik hören oder beim Lesen so etwas empfinden, dann würde ich dem ja nicht widersprechen wollen. Ich mache die Erfahrung, dass eben Gemeinschaft, auch das gemeinsame Singen oder Beten oder das Aufsuchen von kirchlichen Räumen. Ich wohne ja neben dem Schleswiger Dom und sehe, wie viele Menschen da durch die ganze Woche auch hingehen und etwas suchen, Stille, natürlich auch die Kunstschätze anschauen. Aber wenn man dann mal in die Gästebücher guckt, wo Menschen ja was hineinschreiben, dann merkt man, was die Menschen persönlich bewegt. Und dass sie an andere Menschen denken, dass sie Gott um Hilfe bitten oder dass sie dankbar sind für etwas, was ihnen geschenkt wurde. Also es gibt eine ganz große Breite von Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel auch diejenigen, dazu gehöre ich auch, die, wenn sie an der Nordsee im Wattenmeer unterwegs sind, unter diesem großen Himmel Ehrfurcht empfinden und dem Schöpfer danken. Das ist für mich auch ganz lebendig, wenn ich das erlebe. Und dann denke ich an so ein Psalmwort, du leitest mich auf weiten Raum, du setzt meine Füße auf weiten Raum, hatte ich es gerade vergessen. Also du führst meine Füße auf weiten Raum. Das ist so eine Erfahrung im Wattenmeer, auch eine Form der Ehrfurcht vor dem Schöpfer. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten und wenn das jemand für sich zu Hause erlebt, dann ist das auch richtig so.
Manuel Franzmann, Sie hatten eben so einen schönen Satz gesagt, Entschuldigung, man muss erstmal unterscheiden, an was glaube ich und dann auf die, auf meinetwegen auch, also auf Art und auf Weise und auf Inhalt, dass es da einen Unterschied gibt. Und wir haben da einen Hörer oder eine Hörerin, die genau dazu nochmal was sagt.
Also ich kann an viele Sachen, denke ich mal, glauben und muss da nicht mich so festlegen.
Ja, das ist genau kurz und knapp. Muss man sich festlegen? Sie sagten eben schon, man muss zumindest stimmig sein in seinem Glauben.
Ja, ich versuche mal die eingespielte Stimme zu interpretieren. Also ich verstehe das so, dass man sich nicht festlegen muss im Sinne eines Bekenntnisses zu einer zu einem übergreifenden Glauben, etwa in einer Religionsgemeinschaft oder ja. Sondern die Frage ist allerdings, man kann diesen Satz nämlich auch so verstehen, nicht festlegen in dem Sinne, dass man in seinem Leben, wenn man also auch alltägliche Entscheidungen trifft, dann die Dinge einfach offen lassen kann. Das glaube ich nicht, dass das möglich ist. Also die Praxis verlangt uns schon auch Entscheidungen ab, die auf einer sehr allgemeinen Ebene dann eben auch Glaubensfragen implizieren. Und insofern ist der Glaube auch wirklich eine Sache der Hingabe in der Praxis. Und da ist der Begriff, der Gegenbegriff des Wissens, finde ich, auch ganz, ganz hilfreich. Man kann eben nicht, wenn es um Zukunftsfragen geht, um den Schritt in die offene Zukunft, kann man eben nicht alles über Wissensfragen abklären. Ja, da ist das Wissen viel zu begrenzt. Also muss man eine spekulative Entscheidung treffen. Und das ist letztlich eine Glaubensfrage in dem Moment, wenn man dann auch darauf sein Leben verwettet, muss man sehr drastisch auszudrücken. Ja.
Herr Wandsmann, ich habe da noch einen Post von einem Hörer, ich glaube, der passt genau dazu. Der schreibt, ohne den Glauben an irgendeinen Gott gäbe es nicht halb so viele Kriege in der Geschichte der Menschheit. Wenn es wirklich einen Gott gäbe, hätte er uns ungläubig erschaffen.
Ja, also das ist ja nicht überhörbar, das ist eine klassische atheistische Perspektive, die da zu Wort kommt. Gell? Und also ich habe gelernt durch meine Forschung, dass man eigentlich unterscheiden muss zwischen einer atheistischen, atheistischen Glauben und dem, was man jetzt seit einigen Jahren auch diskutiert als religiöse Indifferenz. Ja? Und ich deute diese verschiedenen Entscheidungsformen so, dass man die in ein Entwicklungskontinuum einordnen muss. Und diese eigentümliche Besonderheit des Atheismus bezüglich der Religion immer so schwarz-weiß sich auszudrücken. Das ist ja eigentlich eine Schwarz-Weiß-Malerei. Ne? Also man könnte genauso gut zahlreich in der Religionsgeschichte zahlreiche Errungenschaften anführen, die verschiedene Religionen und religiöse Bewegungen sozusagen der Menschheitsgeschichte zugeführt haben. Mhm. Also es wird gar keine Frage, dass es da positive und negative Punkte gibt.
Also alles eine Frage des Glaubens. Unser Thema heute in zur Sache hier auf NDR 1 Welle Nord. Und heute geht es um Glaube und Religion. Und das scheint in der Bevölkerung tatsächlich ein Bedürfnis zu geben, an etwas, zumindest an irgendetwas zu glauben. Und wir haben einen Anrufer, das ist Volker Nehms aus Lübeck.
Herr Erzbischof, die Menschen treten in Scharen aus der Kirche aus. Warum wird weniger geglaubt?
Glaube heißt immer eine persönliche Beziehung.
Das war nicht der richtige Ton. Jetzt gucken wir nochmal, ob wir an Herrn Nehms kommen. Oder wir machen diese Glaubensfrage auch noch, was uns eine Hörerin auch bei der Umfrage gesagt hat.
Glaube bedeutet für mich Hoffnung, sich an irgendetwas festzuhalten.
So, an irgendetwas festzuhalten, ja, irgendetwas, das hatten wir eben schon. Fangen wir mit Frau Aue an. Claudia Aue von der
Radiokirche.
Claudia Aue von der Radiokirche, ja, hier an irgendetwas. Reicht das, an irgendetwas zu glauben? Ist das auch Ihre Erfahrung? Kriegen Sie das mit, auch bei Hörerinnen und Hörern?
Genau, ich glaube, irgendetwas, da sind wir wieder so, das ist vielleicht ein bisschen zu schwammig. Also ich glaube schon, dass viele, und das ist Christentum, Islam oder Buddhismus in verschiedenen Religionen, an etwas richtig festglauben. Und das kriegen wir schon mit in den Sendungen, dass das passiert und dass das ein Bedürfnis gibt danach.
Wie sehen Sie das, Herr Franzmann, als Soziologe? Das ist so eigentlich wieder dieser Punkt, den wir eben hatten. Das reicht also nicht, irgendwie an irgendetwas zu glauben. Sie gehen schon davon aus, dass Menschen sich da irgendwie festlegen sollten, können, müssten?
Ja, weil die, wie gesagt, einfach aus der Logik aus der Logik des Lebens heraus. Ne? Man muss Entscheidungen fällen als Mensch und hat ja auch den Anspruch, dass die vernünftig sind. Man muss sie allerdings oft auch fällen, ohne auf Erfahrungswissen zurückgreifen zu können, ne? Sozusagen in die offene Zukunft hinein, riskant und dann oft nur so aus dem Bauch heraus. Trotzdem möchte man ja die Entscheidung so treffen, dass man vielleicht später mal rückwirkend sagen kann, das hat sich auch gezeigt, dass das der richtige Schritt war. Ja? Und der Glauben, ich verstehe den so als den Entwurf, der einem die Richtung weist, in der ganzen Riskanz des gläubigen Handels. Ja.
Also suchen und sich dann festlegen, dazu passt aber jetzt auch der Anruf von Volker Nehms aus Lübeck.
Im Alten Testament steht, du sollst dich nicht zum Manne legen wie zu einer Frau. Und ich habe nach einer Religion gesucht, in der ich einfach so sein kann, wie ich bin, und habe deswegen mich mit einem indischen Sikh unterhalten. Und der sagte, wir glauben alle an denselben Gott. Es ist am Ende nur die Frage, ob wir das so hinkriegen, dass wir mit uns selber zufrieden sein können.
Bischof Margot, was sagen Sie zu dieser Aussage? Erstens scheint es hier ein Problem zu sein, dass der Anrufer sich nicht, ja, oder nicht genug Toleranz gefunden hat in der christlichen Kirche, offenbar als Homosexueller. Und die zweite ist, alle Religionen sind gleich. Wir glauben überhaupt im Ursprung immer an einen Gott.
Also die Religionen unterscheiden sich schon sehr deutlich voneinander. Wir sagen ja, es gibt die Religion im Plural und da kann jeder sich orientieren. Wir werben sozusagen für in der Tradition, in der wir stehen, als evangelische Kirche oder als christliche Kirche, für den Gott, der sich in der Bibel offenbart hat, Alten Testament, Neuen Testament, über den wir sehr viel durch Jesus Christus erfahren. Und was die Toleranz betrifft, da ist es mir schon wichtig zu sagen, dass sich da in den letzten Jahrzehnten wirklich viel entwickelt hat und dass wir heute, dass ich eine Menge Menschen, Männer und Frauen kenne, die in gleichgeschlechtlichen Beziehungen leben und die selbstverständlich auch in den Gemeinden arbeiten, die als Pastorinnen oder Pastoren arbeiten. Da hat sich wie in der Gesellschaft, auch in der Kirche, sehr, sehr viel getan. Und heute, denke ich, ist es in den meisten Gemeinden kein Thema mehr, sondern ein selbstverständliches Miteinander.
Können Sie das so unterstreichen, Frau Auer? Weil das ist ja offenbar, in diesem konkreten Fall scheint es ja ein Problem gewesen zu sein.
Also ich glaube, dass tatsächlich in der protestantischen Kirche das sich sehr gewandelt hat. Und wir haben ja auch in der Radiokirche den Luxus, sozusagen verschiedene Stellen kennenzulernen, jetzt auch in der AIDS-Seelsorge einen Gottesdienst zu machen. Und da erfahre ich das schon so, dass die, also Toleranz ist eigentlich schon das falsche Wort, dass das einfach was Normales ist sozusagen und die Leute da ein Zuhause haben, aber in den Gemeinden auch, dass es schwule Pastoren und Pastorinnen, also lesbische Pastorinnen gibt. Also da hat sich, glaube ich, wirklich viel geändert.
Und können Sie das auch unterstreichen, Herr Franzmann, so? Hat Religion sich so verändert? Ist das ist das nur starr und dogmatisch oder hat sich Religion insgesamt weiter verändert und in den gesellschaftlichen Bedingungen angepasst?
Natürlich, ja, natürlich. Also die Religionen haben auch, also die christlichen Religionen nach meinem Verständnis schon von Anfang an auch ein sozusagen Entwicklung offenes Selbstverständnis gehabt. Ja. Selbst auch die katholische Kirche im Mittelalter hatte ja eine Hohlform, in der sich Entwicklungen vollziehen konnten. Ne. Natürlich immer vermittelt über die Spitze, aber eingebettet darin waren Orte, wo sich Entwicklungen auch anbahnen konnten, etwa die Klöster. Ne. Mhm. Klöster waren Orte, wo neue Regeln ausprobiert werden konnten, sozusagen experimentell in einem bestimmten Raum, die dann aber auch Inspiration geliefert haben für die Spitze und sich dann verbreitet haben.
Also Religion insgesamt, egal ob christlich oder welche Religion, ist auch unterliegt auch immer so einem dynamischen gesellschaftlichen Entwicklungsprozess. Ja. Brauchen wir noch einen Glauben? Und wenn ja, woran glauben wir denn heute noch? Unser Thema heute in zur Sache hier auf NDR 1 Welle Nord. Gäste im Studio sind weiterhin der Bischof der Nordkirche für den Sprengel Schleswig und Holstein, Gotthard Margoa, der Religionssoziologe Manuel Franzmann von der Christian-Albrechts-Universität und Claudia Aue von der Radiokirche. Zur Sache heute dreht sich alles um die Frage des Glaubens. Es gibt viele Menschen, die glauben, auch ohne Mitglied einer christlichen Kirche zu sein. Sie treffen für sich eine ganz persönliche Entscheidung als Christen oder wenden sich anderen Glaubensgemeinschaften oder Alternativen wie buddhistischen Idealen, Sekten oder der Esoterik zu. Genau das bereitet den christlichen Kirchen hierzulande großes Kopfzerbrechen. Auch die katholische Kirche verliert weiterhin ihre Schäfchen. Darüber hat Daniel Kaiser mit dem Hamburger Erzbischof Stefan Hiese gesprochen, der auch zuständig für die Katholik in Schleswig-Holstein ist.
Herr Erzbischof, die Menschen treten in Scharen aus der Kirche aus. Warum wird weniger geglaubt?
Glaube heißt immer, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus oder zu Gott zu haben. Es kann sein, dass bei Menschen, die aus der Kirche austreten, das überhaupt kein Thema mehr ist, dass sie gar nichts davon spüren. Und deswegen sozusagen die Konsequenz daraus ziehen, zu sagen, ja, was soll das dann eigentlich? Vielleicht ist das dann auch eine selbstkritische Botschaft für uns Kirchen, uns zu fragen, was tun wir eigentlich, damit der Glaube weiter vermittelt wird, damit der Glaube wächst. Und von daher glaube ich, ist es ein Auftrag für uns, den Glauben wachsen und reifen zu lassen, damit er auch mit der sonstigen Entwicklung des Menschen einhergeht.
Haben Sie denn den Eindruck, nach einem Jahr jetzt als Erzbischof, dass der Glaube im Leben der Menschen in der Gesellschaft eine nennenswerte Rolle spielt? Oder ist das so zwischen Gleichgültigkeit und ferner Liefen?
Naja, der Glaube so als solcher, der schwebt ja nicht im luftleeren Raum rum, sondern es gibt immer nur den Glaubenden und den einzelnen Menschen, der sagt, ich glaube, ja, ich tue das. Und deswegen muss man sich immer fragen, inwieweit der Glaube beim Einzelnen eine Rolle spielt im Leben. Und wenn es ein christlicher Glaube ist, dann bin ich davon überzeugt, dass dieser Glaube dann nicht beim Einzelnen bleibt, sondern dass man diesen Glauben umsetzt in den Alltag, dass er also seine Auswirkungen hat auf das ganz normale alltägliche Leben in der Familie, im Beruf, in den Herausforderungen, die jeder Mensch zu bestehen hat.
Welche Chance hat denn die katholische Kirche als eine Kirche mit eher vergleichsweise hohem Verbindlichkeitsgrad, mit Dogmen, mit moralischen Vorschriften in einer so individualisierten Gesellschaft, wo das Ich ganz besonders viel zählt?
Ich schätze an unserer katholischen Kirche, dass ich aufgenommen bin in eine große Gemeinschaft und dass der Glaube, mein persönlicher, eigener Glaube, eingebettet ist in ein größeres Ganzes. Und in dieser Gesellschaft sozusagen drin zu sein, das ist ein hohes Gut. Dabei sind auch viele Menschen, die beispielhaft sind.
Glauben die Menschen, sie kommen ja aus Köln und sind da sozialisiert, glauben die im Norddeutschland anders und weniger?
Also ich glaube, es ist schwer, das zu vergleichen und auf so eine Richterskala einzuordnen. Manchmal denke ich, wenn man so ganz unten ist oder wenn man so vielleicht an dem Punkt ist, wo man sagt, mir fällt es ganz schwer zum Glauben, dass das das Echteste ist und dass man da vielleicht Gott noch viel näher ist. Also die Herausforderung zu glauben ist irgendwie für jeden Menschen irgendwo gleich.
Was sagen Sie denn den Menschen, die sagen, Glaube und Religion und Gott, das ist was von vor der Aufklärung?
Denen sage ich, dann hast du noch nicht den Glauben, den die Kirche vermitteln möchte, erkannt oder die Kirche hat ihn vielleicht nicht so deutlich gemacht. Denn Glaube muss sich vor der Vernunft verantworten können. Wir können nicht etwas glauben, was sozusagen gegen den Strich geht. Dann müssten wir ja unseren Verstand ausschalten. Und wenn wir das täten, dann würden wir ja unser Menschsein reduzieren oder gar preis- oder aufgeben.
Mit dem katholischen Erzbischof Stefan Hiese sprach Daniel Kaiser. Ja, ein Satz am Ende. Bischof Gotthard Margoa von der Nordkirche war, Herr Hiese sagt, naja, die Leute haben den Glauben nicht unbedingt erkannt oder wir haben ihn nicht richtig vermittelt. Was ist das denn? Haben Sie auch den Eindruck, dass es da Defizite gibt in der Glaubensvermittlung, zumindest was die christlichen Kirchen angeht?
Also es gibt ja ganz viele Orte, Themen, Initiativen, die ganzen großen Fragen, die die Menschen bewegen. Und da geschieht sehr, sehr viel. Also ob es um die Flüchtlingsfragen geht, ob es um Geburt und Tod geht, Begleitung von Menschen in Krisen, Schicksalsschlägen. Also an ganz vielen Orten gehen ja die Pastoren, die Mitarbeitenden auf die Menschen ein. Aber es gibt natürlich Enttäuschungen. Und es gibt auch Situationen, wo eine Kommunikation nicht gelingt oder wo sich Menschen nicht angemessen angesprochen führen. Das kann man nicht ausschließen. Das geschieht, das bedauere ich sehr, weil wir natürlich als Kirche auch eine große Solidargemeinschaft sind und zusammengehören. Und wenn Menschen Enttäuschung erleben, dann schmerzt mich das auch. Also das kann man nicht ausschließen. Aber ich wüsste von wirklich sehr, sehr vielen Orten, wo das im Guten gelingt. Bei kleinen Menschen und bei großen, wenn ich an die Pfadfinderarbeit denke, wenn ich an die Arbeit in den Kitas denke, da geschieht so viel, was auch gelingt und was Menschen auch erkennen. Und obwohl es immer einige Menschen gibt, die sich auch der Kirche abwenden, gehören immer noch mehr als die Hälfte der Bevölkerung zu
den Christen. Sie sagten gerade noch ein wichtiges Stichwort. Sie sagten, der Kirche abwenden. Also ich gehe jetzt mal wieder bei Kirche von christlicher Kirche aus. Ja. Das heißt ja nicht, dass sie von ihrem Glauben
Ja, natürlich gibt es das auch, dass Menschen sagen, ich habe meinen Glauben, ich habe vielleicht auch meine christliche Orientierung, aber ich hadere mit der Institution oder mich stört die eine oder andere Äußerung. Das gibt es. Für die einen ist es nicht konkret genug, für die anderen ist es zu konkret, wie die Kirche sich äußert. Und da beschäftigen sich Menschen natürlich. Und wenn ich mich als Bischof äußere, da bekomme ich auch Rückmeldungen manchmal von einigen, die sagen, ja, gerade richtig. Oder sie sagen, könnte es nicht noch etwas klarer und konkreter sein.
Aber Herr Bango, Fakt ist doch, wenn ich heute in die Kirche gehe, und ich gehe auch ab und an in die Kirche, dann ist die leer. Das kann ich meistens, ich sag mal, die Anwesenden neben dem Pastor bzw. der Pastorin an zwei Händen, wenn es nicht Heiligabend ist, an zwei Händen addieren. Also muss doch irgendwas sein, wo die Leute sagen, oder was nicht ankommt, was nicht so ankommt bei den Leuten, dass es auch lohnt, sich wieder in die Kirche zu gehen.
Also das kann ich so nicht bestätigen. Es gibt natürlich Gottesdienstgemeinden, wo wenige Leute sind, aber es gibt auch Gemeinden mit einem richtig guten Gottesdienstbesuch. Nun kann man nicht erwarten, dass alle Gemeindeglieder jeden Sonntag in die Kirche gehen. Das hat es nie gegeben, auch historisch nicht. Ich sage ja bei den Schleswig-Holstein immer, die haben so eine Haltung, sie wollen, als wenn sie ihre gute Stube nicht benutzen wollten, um sie nur ganz gelegentlich zu nutzen. Und ich lade dazu ein, zu sagen, nutzt eure gute Stube. Die Kirche kommt auch. Von daher finde ich das nicht alarmierend. Und es kommt hinzu, dass es ja nicht nur um den Sonntagsgottesdienst gibt. Es gibt Kita-Gottesdienste. Es gibt die Taufen und Trauungen und Beerdigungen. Das heißt, Menschen gehen über die Woche an unterschiedlichen Stellen in die Kirche. Wenn man sich das einmal dann addiert anschaut, dann sind es wiederum doch ziemlich viele. Oder wie viele Menschen gehen gerade auf dem Land bei Beerdigungen in die Kirche? Dann sind sie voll. Das heißt, am Sonntagsgottesdienst ist es so, da wünschen wir uns mehr Gottesdienstbesuche, aber es gibt unter der Woche auch durchaus Gelegenheiten, wo die Kirche richtig voll wird.
Herr Franzmann, ich bleibe mal bei dieser These, die Kirchen sind eben nicht so voll. Meinen Sie die christlichen Kirchen gerade hier auch so in Schleswig-Holstein, oder wenn Sie die beobachten, auch in Ihrer Forschungsarbeit, vermitteln die noch das, was sie eigentlich vermitteln wollen, oder kommt das bei den Leuten nicht an?
Also ich kann mich da jetzt auch, was Schleswig-Holstein anbelangt, kann ich nicht so viel zu sagen, weil ich erst seit einem Jahr in Schleswig-Holstein, jetzt in Kiel an der Universität arbeite und deswegen auch das Umfeld nicht so gut kenne. Aber wir wissen aus den Statistiken natürlich, dass es schon seit vielen Jahren eigentlich einen ziemlich konstanten, ganz allmählichen Erosionsprozess gibt, ja, auf allen Ebenen, was die religiöse Praxis anbelangt, also die Teilnahme an den Gottesdiensten, Taufe, Heirat und so weiter, aber auch einfach auch letztlich auch in der, was die Mitgliedschaft anbelangt. Ne? Das ist kein gewaltiger, also in Deutschland zumindest kein Prozess, der gewaltige Sprünge macht, aber der doch so stetig immer weitergeht.
Da aber woran liegt es denn mit diesem Erosionsprozess, wenn ich dann einfach dann sage, wir hatten eben mal darüber geredet und haben gesagt, die Leute sind grundsätzlich bereit, wieder zu glauben und sie brauchen auch den Glauben. Jetzt muss doch hier irgendetwas passieren, warum gerade dieser Erosionsprozess in der Kirche, also in der katholischen und evangelischen Kirche, warum dieser Erosionsprozess einsetzt.
Ja, die Antwort wird darin liegen, dass sich die Glaubensformen ändern und das auch nicht unberührt lässt, das Verhältnis von Einzelnen zu den Religionsgemeinschaften. Also dieses Gemeinschaftliche ist ja auch ein großes Thema. Das ist ja auch offenkundig, dass schon seit Jahrzehnten die religiösen Formen, die Glaubensformen auch individueller werden. Und dass viele daraus auch den Schluss ziehen, dann wie auch manche Einspielerstimmen gesagt haben, dass sie jetzt keine Institution brauchen, um zu Hause auf der Couch sitzen, ist vielleicht ein bisschen langweilig auf Dauer, an etwas zu glauben. Ne?
Claudia Auer von der Radiokirche, Sie kriegen ja doch noch andere Dinge mit. Eben nicht so wie Herr Margor, sondern Sie kriegen ja schon mit, dass Leute sich melden und sagen, aber ich habe Schwierigkeiten mit der Institution. Lass mal bitte mal die Kirchensteuer weg. Wir wissen alle, dass Kirchensteuer oder der Austritt aus der Kirche, um Kirchensteuer zu sparen, nicht unbedingt was mit dem Glauben zu tun hat. Das ist eine Nebendiskussion. Aber was sagen die Leute denn inhaltlich? Wie nehmen Sie die wahr, wo die sagen, hier fehlt uns Kirche, hier fehlt uns Glaube, hier fehlt uns Hilfe.
Also ich glaube, bei den Gottesdiensten ist das Problem tatsächlich, dass wir auch eine andere Sprache finden müssen. Und das sagen sie auch ganz oft, dass sie einfach nicht mit der Sprache zurechtkommen, sozusagen, dass ihnen das nicht mehr das übersetzt, wonach sie eigentlich suchen. Also außerhalb der Gottesdienste, glaube ich, gibt es verschiedene sozusagen kleine Nischen, wo das passiert. Aber es müsste vielleicht wirklich noch mehr sozusagen auf die Fragen der Leute eingegangen werden und hingehört werden. Das glaube ich an manchen Stellen schon.
Haben Sie da eigentlich eine Möglichkeit der Einflussnahme? Könnten Sie mal so sammeln und sagen, hier, die Leute melden sich bei uns und wir gehen jetzt mal zum Kirchenamt oder wir gehen zum Bischof und sagen, du kriegst jetzt hier mal einen ganzen Packen unserer Hörerzuschriften und...
Ja, also andersrum, ich finde es nach den Gottesdiensten wirklich ein Schatz, was wir da an Reaktionen bekommen, weil man das so ja oft nicht kriegt. Nach den Gottesdiensten kriegt man eher gesagt, ich konnte sie schlecht verstehen oder so. Aber jetzt nach den Radiogottesdiensten kriegen wir relativ differenzierte Rückmeldungen und das bündeln wir auch. Und das könnte man tatsächlich mal weiterleiten oder auch in Diskussionen geben darüber.
Bischof Margor.
Also ich glaube, gesellschaftlich kann man ja sagen, das Stichwort Individualisierung, das Sie genannt haben, ist ein zentrales. Die Institutionen binden die Menschen nicht von alleine. Wenn Sie politische Parteien angucken, wenn Sie Gewerkschaften angucken, alle haben damit zu tun, mit sinkenden Mitgliederzahlen. Und in der Kirche ist das auch der Fall. Umgekehrt, es gibt aber auch eine Gegenbewegung. Es gibt Menschen, die wieder eintreten. Hochinteressant. Menschen sagen, dieses Thema... Jetzt habe ich verstanden, weshalb es wichtig ist, zur Kirche dazuzugehören. Etwa 3000 Menschen im Jahr treten auch wieder ein. Oder lassen sich eine gleiche Zahl etwa lassen sich als Erwachsene taufen. Das sind interessante Entwicklungen. Insgesamt schauen die Menschen aber kritischer und gucken genauer hin. Und da sehen sie Gutes und manchmal sehen sie auch nicht Gelungenes. Und die Schwelle dann zu sagen, jetzt ist der Punkt für mich erreicht, entweder mich aus der Kirche rauszubewegen, auszutreten oder auch wieder hineinzugehen, die ist gegeben. Also es gibt die Schwelle in beiden Richtungen.
Nun haben wir noch höhere Anfragen und zum Thema, Sie sprachen das gerade an, was kann Kirche vermitteln? Und den einen ist das zu politisch, den anderen also zu unpolitisch, den anderen ist es zu politisch. Ich habe hier von Hans-Georg Andresen aus Husum eine Mail. Der sagt, Kirche hat nichts mehr mit Glauben zu tun, sondern fast nur noch mit Politik. Und er nennt als Beispiel die Ausländerfrage. Wie reagieren Sie darauf?
Kirche kann gar nicht anders leben und funktionieren, als dass sie sich auch in die gesellschaftlichen Fragen einmischt. Es sind ja die Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft, die Kirche bilden und die sich Gedanken machen und die darauf schauen, was tut sich gesellschaftlich. Und ich bin sehr froh, wie viele Menschen auch aus christlicher Motivation sich gerade in der Flüchtlingsarbeit engagieren. Ich war gerade in Dithmarschen, habe wirklich den ganzen Tag verschiedene Menschen, Schülergruppen und Erwachsene und Cafés erlebt. Also es tut sich unglaublich viel. Es geht gar nicht anders. Es ist einzelne Menschen gibt, die sich daran ärgern. Das ist dann so, da muss man darum werben, warum wir es machen. Und wir tun das, weil wir ein bestimmtes Menschenbild haben. Und das Stichwort Nächstenliebe für uns eben bedeutet, dass es nicht nur um die ganz engsten Menschen in meiner Familie allein geht, sondern es geht eben auch gerade um diejenigen, die mir fremd sind. Das ist etwas, was ich in der Bibel finde, was Jesus gelehrt hat. Es geht darum, Grenzen zu überwinden. Und deshalb antworte ich, es ist gerade richtig und es muss so sein, dass sich auch die Christen in gesellschaftliche Fragen einmischen.
Also zu politisch, meint Herr Andresen, und wir haben eine Anruferin, die meint, glaube ich, genau das Gegenteil.
Ich erwarte von sämtlichen Kirchenfrauen und Kirchenmänner sämtlicher Religionen auf der Welt, dass sie auf Politiker und auf die Rüstungsindustrie einwirken und Frieden in der Welt schaffen. Das ist deren Aufgabe und nicht, dass die Welt immer grausamer wird. Ich habe so etwas noch nicht erlebt, dass eingewirkt wird auf die Politiker. Die halten sich alle zurück. Die sehen zu, wie Frauen und Kinder bombardiert werden. Ich habe selbst als Kind noch das Grausame des Zweiten Weltkrieges mit den Bombenangriffen erlebt. Dann die Zeit des Kalten Krieges. Und jetzt hat sich irgendetwas verbessert in der Welt. Und das erwarte ich von den Kirchen. Das ist deren Aufgabe, einzuwirken und menschlich zu sein, Humanität in die Welt zu schaffen.
Ja, vielen Dank für diesen Anruf. Herr Franzmann von der Uni Kiel, Religionssoziologe, wie weit oder sollte sich, Bischof Mauro hat das eben schon gesagt, wie weit sollte aus Ihrer Sicht sich Kirche oder Glaubensgemeinschaften eigentlich in aktuelle soziale und politische Diskussionen einmischen?
Die Frage würde ich jetzt, müssen eigentlich die Kirchen selbst beantworten, nach meinem Verständnis. Ich kann höchstens jetzt zu der Frage beitragen. Es gibt eine jüngere Untersuchung, die hat die Aktivität der Kirchen in der Öffentlichkeit, die Teilnahme an den öffentlichen Debatten untersucht. Und da kam heraus, dass, 60% aller Äußerungen der Kirchen in der Öffentlichkeit rein weltlichen Hintergrund haben, also von den Argumentationen sozusagen. Also es ist eine Studie von Judith Köhnemann, die kommt da zum Schluss und charakterisiert die Kirchen so mehr oder weniger von ihrem Auftreten in der Öffentlichkeit als zivilgesellschaftliche Organisationen. Jetzt ist die Frage, was man da natürlich für Schlüsse draus zieht, weil die Beteiligten selber werden das ja vielleicht aus einem religiösen Glauben heraus verstehen und legitimieren, dieses Engagement in weltlichen Fragen in der Öffentlichkeit. Also das ist immer noch Interpretationssache, was man daraus für Schlüsse zieht. Aber es ist sicherlich so, dass die Kirchen sehr stark auch in Fragen, die nicht unmittelbar jetzt auf Bibelinhalte bezogen sind, an der öffentlichen Debatte teilnehmen. Und so, dass manche sich dann fragen, was hat das noch mit den Bibelinhalten zu tun? Ja, es ist eine offene
Diskussion. Das ist genau dieser Spagat, den Bischof Margo eben auch geschildert hat. Claudia Auer, die Leute, die sich an Sie wenden, wollen die mehr Alltagsproblemhilfe oder haben die mehr theologische Fragen?
Mehr Alltagsproblemhilfe, würde ich sagen. Also theologische Fragen stecken da ja drin und sozusagen versuchen wir auch einzuflechten. Aber wenn wir über einen Song was machen oder so, dann versuchen wir damit, den sozusagen interpretieren oder den auch spielen und dazu was sagen, versuchen wir auf die Alltagsproblemfragen einzugehen.
Was ist Glaube und brauchen wir diesen und wenn ja, wie viel davon? Unser Thema heute in zur Sache hier auf NDR1 Welle Nord. Welche Rolle der Glaube für den Einfluss der Kirchen hat, darüber sprechen wir in der kommenden Stunde. Der Glaube versetzt Berge, heißt ein Sprichwort. Und in der Tat, für manche sind Glaube und Religion Quellen der Kraft und Hoffnung. Aber welche Bedeutung hat der Glaube tatsächlich?
Glaube bedeutet für mich Gemeinschaft, an einen Gott zu glauben, an den wir alle glauben, an den einen, auch wenn es verschiedene Religionen gibt und da auch verschiedene Götter vorhanden sind.
Glaube bedeutet für mich Tradition, auch Gemütlichkeit, so den Familienfesten. Und sonst finde ich den Glauben etwas weggedrängelt durch die Modernität, finde ich. Alles ist so schnelllebig und es ist überflüssig, man kann es nicht mehr so richtig nachvollziehen. Alles lässt sich irgendwie anders erklären, als durch das Gott es erschaffen hat.
Ja, ist Glaube wirklich nur Tradition? Eine Frage des Glaubens, unser Thema heute hier in zur Sache auf NDR1 Welle Nord. Als Experten im Studio sind weiterhin der Bischof der Nordkirche für den Springel Schleswig und Holstein, Gotthard Margor, und der Religionssoziologe Manuel Franzmann von der Christian-Albrechts-Universität sowie Claudia Auer von der Radiokirche. NDR1 Welle Nord mit der Sendung zur Sache. Eine Frage des Glaubens, unser Thema heute hier auf NDR1 Welle Nord. Blickt man sich in der Geschichte um, so wird man feststellen, dass Angst und Hilflosigkeit die Bereitschaft der Menschen verstärkt, überhaupt zu glauben. Das war zum Beispiel Ende des Zweiten Weltkriegs der Fall und ist, so sagen es auch Wissenschaftler, auch in islamischen Staaten und Gesellschaftsformen zu beobachten. Ob der Zulauf der Kirchen in der DDR eine Glaubensfrage war oder ob die Regimegegner die Kirche lediglich als sicheren Zufluchtsort nutzten, das ist allerdings bislang wissenschaftlich noch nicht aufgearbeitet. Ja, dann die Frage. Wir haben gerade gehört, dass es eben, wenn es den Leuten schlecht geht, wenn sie Angst haben, wenn sie wirtschaftliche Probleme haben und eher geneigt sind zu glauben. Frage an Manuel Franzmann von der Christian-Albrechts-Universität. Welchen Einfluss haben denn soziale und ökonomische Verhältnisse auf jemanden, ob er dann glaubt oder nicht?
Also die haben auf jeden Fall einen großen Einfluss. Ich sehe den vor allem darin, dass ökonomische Bedingungen, die den Einzelnen wenig Spielraum belassen, sozusagen die Erfahrungen, die in seinem Leben anfallen, auch in Zeiten der Muße zu reflektieren, ja, dass da ein Bedarf besteht, Sinnfragen, die nun mal in jedem Leben anfallen, auch wenn es einem ökonomisch gut geht, auch wenn man sehr wohlhabend ist, also die verschwinden sicherlich nicht, ja, weil auch dann muss man sich ja fragen, was man mit seinem Leben sinnvollerweise anfängt, ne? Dass, wenn man also von praktischen Fragen okkupiert wird, dass man dann umso mehr einen Bedarf hat, auch nach Orientierung von anderen, von Instanzen, die man dafür glaubwürdig hält, dass sie einem eine Orientierung bieten können.
Herr Franzmann, ja. Glauben heißt ja eben nicht wissen. Warum soll ich, wenn mein Geldbeutel voll ist, soll ich jetzt darüber reflektieren?
Weil immer noch dann die Frage bleibt, was man mit seiner Lebenszeit anfängt. Also.
Gut, aber ist jetzt nicht zwangsläufig, aber ja. Wir kommen ja von dem Punkt, von Ihrer These, dass Sie sagen, also die Leute haben tatsächlich das Bedürfnis zu glauben, was auch immer.
Ja.
Bischof Magur, ja, wir haben gehört, soziale Defizite und wirtschaftlich schlechtere Verhältnisse bringen die Menschen dazu, eher zu glauben. Ist eigentlich die Debatte über solche Probleme mit den Menschen nicht wichtiger, als eine rein theologische Diskussion in der Kirche zu führen?
Ich finde, man kann die Dinge nicht voneinander trennen. Wir sind ja durch die Kirchengemeinden, durch Beratungsstellen, die diakonische Arbeit wirklich ganz dicht dran an den gesellschaftlichen Entwicklungen und an dem Schicksal der Menschen. Ich nehme mal das Beispiel Kinderarmut, mit dem ich mich beschäftigt habe. In Schleswig-Holstein 70.000 Kinder, die unter belasteten Bedingungen aufwachsen. Ich finde, das ist ein Skandal. Das müssen wir thematisieren. Wir wären unglaubwürdig, wenn wir das nicht täten. Und wir müssen aber auch sagen, warum wir es thematisieren. Und dann spielt die Theologie eine Rolle. Da geht es um das Menschenbild, da geht es darum, welche Entwicklungschancen Kinder haben, dass es darum geht, die Gaben dieser Kinder, das, was ihnen mitgegeben ist, auch zum Leuchten zu bringen und sie nicht daran zu hindern, durch eine bestimmte soziale oder Armutsbedingung, in denen sie aufwachsen. Diesen Zusammenhang müssen wir immer deutlich machen. Der wird manchmal medial verkürzt und dann kommen so vielleicht reine soziale Forderungen heraus. Aber es geht uns immer darum, wir müssen das begründen, warum das aus unserem Glauben, aus unserer theologischen Vorstellung wichtig ist. Und dann müssen wir es auch laut sagen und uns einmischen.
Claudia Aue, es ist auch Ihr Eindruck. Also die Argumentation des Bischofs leuchtet mir ein, also zu sagen, das gehört zusammen. Aber kommt das auch, dass man das gemeinsam behandelt, kommt das auch bei den Menschen so an? Weil wir hatten eben diesen Punkt, dass sich auch bei der Radiokirche Leute, Menschen, die hauptsächlich Unterstützung so im Alltag und bei ihrem Seelenheil suchen.
Im Idealfall, glaube ich, ergänzt sich das dann wirklich oder ist sozusagen eine Kombi, dass man die Theologie dadurch auch aufleuchtet. Das ist so die Kür, wenn man das schafft, finde ich. Also, dass man ein Thema wie Kinderarmut sozusagen bei den Menschen natürlich verortet ist und dann gleichzeitig für uns eine theologische Grundfrage ist. Und wenn wir versuchen, einen Beitrag darüber zu machen, dass es auch durchscheint, warum wir nicht anders können, als dagegen einzutreten, weil dann eben Kinder benachteiligt werden. Wenn man das schafft, ist es gut. Das schafft man vielleicht nicht immer.
Kann Glaube in welcher Form auch immer den Menschen helfen? Ja, die Frage haben wir mal gestellt in Flensburg auf der Straße.
Also bei mir kann das schon mal helfen, würde ich sagen. Also wenn ich irgendwo dran zweifle oder irgendwie etwas ganz gerne möchte, dass ich dann auch irgendwie an irgendwas glaube, das mir dann hilft, dass ich daran festhalte, aber auch nichts Bestimmtes oder so.
Ich glaube tatsächlich an das Schicksal. Ich glaube daran, dass es so eine gewisse Art von Vorbestimmung für jeden Menschen gibt und dass ja jeder Mensch aber so ein bisschen trotzdem die Entscheidung selbst in der Hand hat.
Mit der Kirche kann ich nicht so viel anfangen, aber ich glaube schon an was Göttliches und das ist für mich auch wichtig. Ja, dass wahrscheinlich ziemlich wenig zufällig passiert. Es gibt irgendwie schon einen Plan. und dass man sich damit verbindet und auch die Zeichen so ein bisschen deutet und darauf reagiert.
Also das Bedürfnis zu glauben ist da, das zeigt auch diese Umfrage, auch wenn sie nicht repräsentativ ist. Wir hatten das eben schon mal, Herr Franzmann, Glauben heißt nicht wissen, bietet Glauben, wenn man das so formulieren wird, eigentlich lediglich einen Strohhalm der Hoffnung in aussichtslosen Situationen? So wieder diese atheistische Frage.
Ja, nee, ja, ich würde so argumentieren und sagen, dass das auch bei aussichtsreichen Situationen immer noch Sinnfragen übrig bleiben. Also ich habe aus den bisherigen Forschungen, die ich betrieben habe, den Schluss gezogen, dass eine Kernfrage von religiösen Fragen oder auch komplementär säkularen Ansätzen sozusagen, dass die sich um die Sinnfrage kreist, ja, die sich natürlich auf verschiedenen Ebenen des Lebens stellt, bei einzelnen Handlungen, aber bis hinauf zu dem Leben als Ganzen, also dem individuellen Leben, was von Geburt bis Tod reicht. Und wenn man da die Sinnfrage stellt, dann die kann man nur beantworten, wenn man diese Grenze von Geburt und Tod und des eigenen Lebens überschreitet und irgendetwas Einbettendes thematisiert, was dieses Leben in einen sinnvollen Zusammenhang stellt. Ja, und diese Frage, denke ich, die stellt sich aus der Lebenspraxis heraus. Die kann man gar nicht vermeiden. Die Frage ist halt, was das dann für transzendierende Einbettungen sind, die man dabei vor Augen hat. Die können sehr unterschiedlich aussehen. Es gibt auch säkulare sozusagen Jenseitsvorstellungen meines Erachtens. Ja. Ich halte auch die Debatte, die dazu geführt wird, also wenn zum Beispiel bezogen auf säkularisierte Menschen.
Säkularisiert heißt eben, die wirklich getrennt sind, also die sagen, okay, ich habe gar keine Glaubensfragen oder so, ich versuche das alles sehr sachlich zu erklären, wissenschaftlich.
Ja, was heißt sachlich? Also mit irgendwie handgreiflichen, irdischen, wie auch immer, Inhalten sozusagen. Ne? Aber auch bei denen stellt sich dieses Problem mit der Sinnfrage und der Einbettung jenseits der Grenzen des eigenen Lebens. Ne? Die Frage stellt sich da auch. Und es ist
Ich könnte es ja auch als biologischen Prozess verstehen. Als rein biologischen oder biochemischen Prozess.
Ja, aber damit können Sie die Entscheidung, die Sie treffen müssen. Da haben Sie ja immer einen Autonomiespielraum. Mhm. Und ob man sich so oder so entscheidet, wirft Rechtfertigungsfragen auf sozusagen. Ne? Und die auf der obersten Ebene, wenn sie die Grenzen des eigenen Lebens berühren, stellt sich da die Frage ja der Einbettung in ein etwas Übergreifendes. Das bei säkularen Jenseitsvorstellungen denke ich an sowas wie die Community, in der man lebt, ja, oder auch die Menschheit oder solche Entwürfe, die ja immer noch weiter da sind, auch wenn man selber nicht mehr da ist. Ne? Mhm. Also das sind so Bezugspunkte, die haben auch etwas Transzendentes bezogen auf diese Sinnfragen, wie sie aus dem individuellen Leben heraus entstehen. Aber die Antworten, die man da findet, die bleiben, weil die Sinnfrage sich ja immer ganz individuell für das ganz konkrete Leben steht, mit den eigenen Fähigkeiten, die man hat, der eigenen Geschichte. Also letztlich, die Sinnfrage ist immer auch gemünzt auf die drei universellen mythischen Fragen. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wer bin ich? Gell? Würde ich sagen.
Gut, lassen wir mal von dem Philosophischen mal auf das Alltägliche kommen. Wir haben eben das gehört in dieser Umfrage. Nicht jeder gläubige Mensch ist Mitglied einer Kirche oder Glaubensgemeinschaft. Viele halten Glauben auch für einen Teil der Privatsphäre. Und obwohl das so ist und in Kirchen die Mitglieder, wie wir auch schon gesagt haben, verloren gehen, reklamieren die Kirchen als Institution ein gesellschaftliches Mitspracherecht. Bischof Margor von der Nordkirche, was legitimiert eigentlich Kirche als Institution, sich so an gesellschaftlichen Prozessen auch beispielsweise bei der Gesetzgebung zu beteiligen?
Wir leben ja in einem Land, wo Staat und Kirche getrennt sind. Das muss man in jedem Fall zunächst mal als Faktum ja beschreiben. Und gleichzeitig ist die Kirche, wie viele andere gesellschaftlichen Institutionen, Gruppierungen, selbstverständlich auch berufen, für ihre Argumente zu werben. Das tun wir in einem offenen Diskurs, das tun wir auch im Wettstreit der Argumente und am Ende entscheidet die Politik. Es geht ja nicht um Bevormundung der Politik, aber es geht auch nicht darum, es kann nicht darum gehen, sozusagen den Mund zu halten in wichtigen Fragen der gesellschaftlichen Entwicklung. Ich nehme ein kleines Beispiel. Ich habe vor einigen Jahren mich einmal für die Hebammenversorgung stark gemacht, weil deutlich wurde, dass diese wichtige Begleitung von werdenden Eltern vor der Geburt, unter der Geburt und nach der Geburt gefährdet ist durch eine mangelnde
Gesetzgebung, vor allen Dingen dadurch, dass die Haftpflichtprämien der Hebammen eben ins Exorbitante gestiegen sind und sie damit allein gelassen wurden. Ein Beispiel. Ich finde, wir müssen deutlich machen, warum wir das machen. Aber es ist wichtig und es bewirkt ja auch etwas an bestimmten Stellen, wenn wir uns zu Wort melden. Aber entscheiden müssen dann die anderen. Die Politik entscheidet und das wird natürlich auch respektiert.
Gut, wir haben natürlich noch andere Alltagsdebatten, aber darüber reden wir gleich. Zur Sache heute Thema eine Frage des Glaubens. Wir haben gerade angefangen darüber zu diskutieren, welchen Einfluss, welche Macht hat Kirche auch in unserer Gesellschaft. Lass mir doch mal ein paar konkrete Punkte beleuchten. Die sogenannten stille Feiertage, auch stille Tage genannt, genießen besonderen Schutz durch die unterschiedlichen Feiertagsgesetze der Länder. Die werden dann im jeweiligen Feiertagsgesetz geregelt und haben manchmal Einschränkungen oder beispielsweise doch Einschränkungen in was öffentliche Unterhaltung angeht oder den Schankbetrieb oder Musikaufführungen und so manchen Politiker. Auch hier im Land ist das ein Dorn im Auge. Wir hatten das jetzt kürzlich in der Diskussion der Piraten, die eine Lockerung forderten. Bischof Magor, ja, warum eigentlich noch diese stillen Tage?
Wir werben dafür, dass es diese drei Tage gibt. Karfreitag ist einer, den wir in der kommenden Woche erwarten. Den Totensonntag, auch den Volkstrauertag. Dass es der Gesellschaft insgesamt gut tut, wenn wir in einer so beschleunigten Welt auch drei Tage haben, die auch vom öffentlichen Charakter her eher ruhige und stille Tage sind. Mit unterschiedlichem Schwerpunkt. Dafür werben wir. Es ist ja auch letztlich im Landtag ein Kompromiss beschlossen worden, den ich in jedem Fall auch für vertretbar halte, der den Grundcharakter dieser Tage nicht grundsätzlich in Frage stellt. Es ist zum Beispiel am Toten Sonntag einfach wichtig, dass die Menschen, die da trauern, auch im öffentlichen Raum ihre Trauer zeigen können und auch respektiert werden. Und drei Tage Respekt von 366 in diesem Jahr, das muss in einer Gesellschaft möglich sein und dafür werben wir.
Ja, warum ist das denn immer, vielleicht wissen Sie das, Frau Ohr, warum ist das immer so eine richtige ideologische Auseinandersetzung? Dass man einfach sagt, hier, ich kann das selber entscheiden, wie ich traue und wie ich glaube.
Ich glaube, das hat doch auch mit Tradition zu tun, dass die Leute gewohnt sind, diese Tage so zu begehen und dass es auch gut ist, so einen Rhythmus im Jahr zu haben, also von auf und ab und auch einen Ort, an dem man das wirklich tun kann. Und das ist leichter, finde ich, wenn man ein Gerüst dafür hat und auch einen Tag, also auch mit den Sendungen versuchen wir das, wo das und die Musikfarbe ist hier ja auch eine andere, an dem man das tun kann, als wenn man das im Alltag hinkriegen muss, alleine für sich.
Herr Franzmann, als Religionssoziologe, ist das berechtigt? Wie gehen wir denn eigentlich um mit den anderen? Oder wie sollten wir eigentlich umgehen in dieser Gesellschaft mit den anderen, anderen Glaubensrichtungen? Theoretisch müssen wir auch die islamischen Feiertage doch dann als stille Tage hier begehen.
Ja, gut, die Frage ist, stellt sich natürlich dann in der Perspektive, Religionsgemeinschaften werden einbezogen und macht man einen Schnitt, weil das kann ja nicht unendlich alle betreffen, weil so viele Feiertage kann man gar nicht vergeben. Ne? Aber natürlich gibt's auch, sehe ich persönlich da auch leuchtet ein, dass man da einen Unterschied macht, auch zwischen Tradition und auch die Argumentation, die eben vorgetragen wurde, ist ja auch eigentlich ganz sozusagen hat eine ganz weltliche Grundlage, über die man ja ernst nehmen muss, auch in ihrer Inhaltlichkeit, in ihren Argumenten. Ich weiß gar nicht so viel dazu zu sagen. Ich finde es interessant an solchen Debatten jetzt so aus einer wissenschaftlichen Perspektive, würde mich daran interessieren, was für verschiedene Perspektiven da zur Sprache kommen. Und man sieht dann immer, dass die Perspektivität, der Pluralismus sozusagen unserer Gesellschaft, der drängt darauf, dass man nach universalistischen Antworten sucht, die sozusagen wirklich aus allen Perspektiven eine Lösung erlauben, die im Begriffen des Allgemeinen zu rechtfertigen ist. Ne?
Claudia Aue, ja, es hieß gerade so, allgemeine Lösungen zu finden. Nochmal konkret gefragt, kommt bei Ihnen nicht an, auch dass Jugendliche sagen, interessiert uns eigentlich gar nicht, wir wollen lieber in die Disse?
Doch, aber das kommt jetzt sozusagen nicht als Radioreaktion, sondern das kriege ich auch privat ganz viel mit. Und ich kenne auch viele Leute, die Tage ganz normal begehen, irgendwie Tennispunktspiel. Und das ist für die dann
auch okay. Also, aber trotzdem, glaube ich, muss man dafür werben, dass die Tage erhalten bleiben.
Ich glaube, es ist ein Unterschied doch, ob ich zwischen Toleranz auf der einen Seite und Akzeptanz und Freiheit auf der anderen Seite. Also, ja, Bischof Margor.
Also ich glaube, das ist die Grundfrage. Wenn wir sagen würden, jeder soll doch für sich selbst entscheiden, kann man ja vertreten. Dann stellt sich aber doch die Frage, gibt es irgendetwas, wo wir uns in der Gesellschaft auch verständigen können miteinander, was auch sichtbar wird? Und ich würde sagen, unser Jahreskreislauf ist nach wie vor christlich geprägt. Das hat geschichtliche Gründe, hat aber auch sicherlich auch heute mit der Bevölkerung zu tun. Man könnte die Feiertage alle abschaffen, klar, und man könnte andere wählen. Aber ich glaube, es gibt auch ein wirklich tief verwurzeltes Verständnis dafür, dass es diese Rhythmik gibt von Weihnachten, Ostern, Pfingsten, den großen christlichen Festtagen. Und wir müssen umgekehrt achten, wo zum Beispiel Muslime ihre Festtage auch feiern. Da bin ich ja auch im Gespräch, werde eingeladen, spreche dort auch. Also wir müssen auch mit Respekt gegenüber den anderen Religionsgemeinschaften umgehen. Das üben wir auch ein und das ist auch ein wichtiger Teil der Realität.
Woran glauben wir heute noch und brauchen wir überhaupt einen Glauben? Unser Thema heute in zur Sache hier auf NDR1 Welle Nord. Einen schönen Sonntagabend wünscht Ihnen Michael Frömter. Wir haben eben schon darüber gesprochen, Musik, über den Einfluss, den die Kirchen haben und auch reklamieren. Kommen wir noch zu einem konkreten Punkt hier für Schleswig-Holstein. Bischof Margor, Stichwort Bäderregelung. Schleswig-Holstein ist ein Tourismusland, dennoch haben die Kirchen durchgesetzt, dass die Bäderregelung eingeschränkt wurde. Und haben sogar mit einer Verfassungsklage gedroht.
Also der Tourismus spielt eine ganz große Rolle für das ganze Land, auch für die kirchliche Arbeit übrigens. In den Urlauberregionen wird sehr, sehr viel getan, auch dass die Touristen sich hier wohlfühlen und einen guten Urlaub erleben. Was das Thema Bäderregelung betrifft, hängt das ja mit der Frage des Sonntagsschutzes zusammen. Mhm. Und da hat die Politik entschieden. Das ist das Erste. Die Politik hat einen Kompromiss gesucht und auch gefunden vor wenigen Jahren. Wir haben auch an der Stelle geworben für ein Konzept, das sagt, wir müssen bei der Frage von Öffnungszeiten in den Tourismusregionen dieses Verhältnis von Regel und Ausnahme beachten. Das muss beachtet werden im Land. Deshalb, weil auch hier es um den Rhythmus in der Gesellschaft geht. Und ein verkaufsoffener Sonntag funktioniert ja nur, wenn es auch Menschen gibt, die frei haben und ihn nutzen können. Und je weniger Menschen oder je mehr Menschen eingebunden sind in das Verkaufsgeschäft, desto weniger, die sind hoch belastet. Und ich kenne zum Beispiel Familien mit Kindern, die sagen, der Sonntag ist der einzige Tag, wo wir uns wirklich auch alle zusammenfinden können. Alle sind sehr busy die ganze Woche über, haben alles Mögliche zu tun. Der Sonntag ist der einzige Tag. Und wir müssen deshalb sorgsam mit Ausnahmen umgehen, um auch den Familien, um der Gesellschaft auch die Möglichkeit zu erhalten, sich zu verbinden. Und da hat man einen guten Kompromiss gefunden. Jetzt beginnt die Saison wieder.
Ja, heute.
Genau. Und von daher, und sie läuft über den allergrößten Teil des
Gestatten Jahres. Sie mir trotzdem noch eine Frage. Ich habe eben auch anderes gehört. Ich kenne also auch Einzelhändler in den Badeorten, die gesagt haben, schreiben die uns das vor. Ich kann auch morgens in die Kirche gehen und trotzdem um 13 Uhr in den Laden.
Es geht nicht um den Kirchgang an der Stelle, sondern es geht darum, wie unsere Gesellschaft tickt an der Stelle und was ihr wichtig ist und was nicht. Und ich denke doch, dass ein Großteil der Gesellschaft ein Empfinden dafür hat, in einer Gesellschaft, die sich immer mehr beschleunigt. Immer, das erleben ja sehr, sehr viele Menschen in ihren Berufsalltagswelten. Die Gesellschaft beschleunigt sich und deshalb brauchen wir umso mehr Orte, wo es auch zu einer Entschleunigung kommt, die ruhiger sind und wo sich die Menschen auch treffen können. Es gibt ja Menschen, die sagen, das kann man doch individuell sagen, die einen haben montags frei, die anderen mittwochs und die letzten am Sonntag. Ja, aber wann trifft man sich dann? Wann kommt man zusammen und kann solch einen Tag auch richtig gut miteinander gestalten, ob als Familie oder Freunde?
Mal unabhängig davon, dass es viele Berufsgruppen gibt, die auch natürlich am Sonntag arbeiten. Ist ja auch die alte Debatte.
Die gibt es auch, aber das müssen Ausnahmen bleiben. Denn wenn wir keine Sonntage haben, sind alle Tage Werktage.
Das ist ein schöner Satz. Herr Franzmann nickt.
Ja, ich nicke.
Halten Sie das auch? Können Sie diese These nachvollziehen und sagen, wir brauchen einfach einen Tag der Ruhe und der Besinnung?
Ja, und auch mir leuchtet auch sehr ein, dass das quasi ein kollektiver Tag sein muss und nicht jetzt jeder nimmt sich zu beliebig individuellen Zeiten eine Auszeit sozusagen, eine Zeit der Besinnung, sondern muss dann auch, für Familien ist es ein wichtiger Tag, das liegt ja auf der Hand. Und auch die Gewerkschaften sind ja skeptisch, was Abschaffung von Feiertagen oder von Sonntagen, das Umfunktionieren von Sonntagen in Werktage anbelangt. Und da gibt es wirklich gute Gründe dafür. Vielleicht noch eine Bemerkung zur Vergangenheit. Die letzten 20 Jahre waren ja eine Zeit, in der die sich die Gesellschaft in einem eigentümlichen, Zeitgeist einer betriebswirtschaftlichen Rationalität sozusagen hingegeben hat und die so zur zentralen Rationalität überhaupt erklärt hat. Ja. Und dazu gehört nach meiner Wahrnehmung auch, dass für so etwas, ich würde das unter dem Stichwort Muße auch thematisieren wollen, ja, die Sonntag als eine Zeit der Muße und der Besinnung, die für alles, was nicht zielgerichtet, ist ja also schon die Sprache dieses Diskurses, auf betriebswirtschaftliche Ziele ausgerichtet ist, praxisorientiertes wird nicht wertgeschätzt. Also wir leben komischerweise, obwohl wir Wohlstandsgesellschaften sind und Wohlstand eine Bedingung für Mußepotenziale in der Gesellschaft ist, leben wir in den letzten 20 Jahren in einer Zeit, die eigentlich sehr kurzsichtig in dieser kurzsichtigen Praxisorientierung sich ausgerichtet hat.
Wir hatten aber auch Zeiten der Rezession, der wirtschaftlichen Schwierigkeiten und wir hatten auch Zeiten der hohen Arbeitslosigkeit.
Ja, die Frage ist, ob man die Reformen, die man da in der Vergangenheit auch getätigt hat, nicht dieses permanente Gürtelenger schnallen sozusagen, ja. Also ich bin da der Ansicht, dass die Antworten, die da gefunden worden sind, im Grunde nur Antworten auf Zeit sind, die ein Stück weit noch Saft aus der Zitrone der Gesellschaft rauspressen, aber die Probleme, die strukturellen Probleme sind eigentlich nicht wirklich gelöst. Also Stichwort Arbeitsmarktpolitik.
Wir reden ja über den Glauben, eine Frage des Glaubens. Ein so richtig zutage getreten ist das ja auch in der Politik im Herbst 2014. Da wurde nämlich im Landtag ungewöhnlich sachlich über eine reformierte Landesverfassung diskutiert. Und an der Frage, ob das Wort Gott in der Präambel der Verfassung einen Platz hat, schieden sich die Geister zum Teil quer durch die Parteien, also nicht nur zwischen den Fraktionen. Letztlich fehlte für den Gottesbezug die notwendige Zweidrittelmehrheit Grund genug für mehrere Persönlichkeiten des Landes, eine Volksinitiative für Gott in Schleswig-Holstein zu gründen. Für die nötigen Unterschriften und für die Aktion haben sich vor allem der Ex-CDU-Ministerpräsident Peter-Harry Carstensen und sein Vorvorgänger Björn Engholm von der SPD stark gemacht.
Ich glaube, dass wir heute in der Welt einfach uns ins Gedächtnis schreiben müssen. Wir haben auch eine Konkurrenz zwischen großen Wertegemeinschaften. Die Christen konkurrieren in friedlicher Weise mit Muslimen und anderen Glaubensüberzeugungen. Und ein Land, das nur oder überwiegend auf materiellen Werten basiert, und das tun wir zurzeit, also bei uns ist Erfolg alles und Karriere und Profit und Gewinn und alles Mögliche. Wir brauchen, wie ich glaube, eine gewisse Besinnung, eine Rückkehr zu Wertüberzeugungen, die allen Menschen eigen sind. Damit stehen wir stabiler in der Herausforderung, in Debatten der Welt über die richtigen Überzeugungen besser da.
Aber warum denn nun der Gottesbezug unbedingt in der Verfassung?
Insbesondere die beiden großen christlichen Religionen, aber auch unsere jüdischen Freunde, übrigens auch viele Muslime, also alle, die aus monotheistischen Religionen kommen, sind dafür, einen solchen Gottesbezug einzuführen, weil wir glauben, es ist ein Bekenntnis zu Werten, die über der staatlichen und der menschlichen Macht stehen. Es ist eine Orientierung an höheren Werten, an Werten wie Barmherzigkeit, wie Gerechtigkeit, aber auch wie Demut. Und wir glauben, da der Bund das in der Verfassung hat, kann es dem Lande Schleswig-Holstein nicht schaden.
Ja, meint Björn Engholm. Bischof Magor, wie verhindert man denn, wenn man diesen, das scheint ja auch das Problem zu sein in der Debatte innerhalb der Fraktion, wie verhindert man denn, wenn man diese Verfassung so formuliert, dass andere Religions- oder Glaubensgruppen brüskiert werden?
Also zunächst mal ist ja bei der Volksinitiative wichtig, dass es tatsächlich ein religionsverbindendes Bündnis ist, nämlich dass Muslime, jüdische und christliche Gemeinden umfasst. Das ist wirklich was Außergewöhnliches und das zeigt, dass in einer Verfassung ein Gottesbezug keine Frage eines Glaubensbekenntnisses ist, sondern es geht dabei darum, dass zum Ausdruck kommt, dass der Mensch nicht das Maß aller Dinge ist. Das ist eine Art Demutsformel ist, die das zum Ausdruck bringen soll. Und deshalb können auch Menschen mit unterschiedlicher religiöser Prägung, ich habe einen Freund, der ist Philosoph und der sagt, ich kann das auch, weil ich dann das symbolisch verstehe, die Formulierung, dass auch ein Gewissen, ein Gewissensgrund braucht und dass das in solcher Formel zum Ausdruck kommt. Und ich habe den Eindruck, dass das inzwischen auch in den Fraktionen konstruktiv diskutiert wird und dass man nach einer Formulierung sucht, die das in guter Weise zum Ausdruck bringt.
Naja, die scheint bis jetzt ja noch nicht gefunden zu sein, weil in der letzten Landtagssitzung, wo es hätte besprochen werden können, nämlich im März, ist es nicht der Fall gewesen. Aber Sie sind optimistisch, Björn Engholm ist optimistisch. Naja, warten wir mal die April-Sitzung ab. Fast zwei Stunden haben wir nun über Glaubensfragen hier diskutiert. Zum Schluss der Sendung lässt sich eigentlich festhalten, dass es durchaus ein Bedürfnis der Schleswig-Holsteiner gibt, auch in der heutigen Zeit zu glauben, auch wenn es nicht unbedingt im christlichen Sinne und nicht zwangsläufig in der Kirche ist. Abschließend die Frage an unsere Experten hier im Studio, zunächst an Manuel Franzmann von der Christian-Albrechts-Universität. Ja, Sie halten auch fest an dieser These, dass die Menschen tatsächlich ja, ein Bedürfnis haben zu glauben.
Ja, und ich würde das auch noch versuchen zu begründen, nämlich aus der Praxisnotwendigkeit heraus. Also die Praxis, die menschliche Praxis braucht ja Entscheidungen. Wir kommen nicht ohne Entscheidungen aus. Und die müssen auch gerechtfertigt werden. Und der Glaube ist da ein Element der Rechtfertigung. Die Entscheidungen müssen ja mit einem Bild auch erfolgen, was in die Zukunft gerichtet ist. Es ist ja ein Entwurf. Die Zukunft wird entworfen. Diese Funktion sehe ich
bei. Also allein der Glauben schon deshalb notwendig, weil ich irgendwie was in die Zukunft, eine Perspektive für die Zukunft brauche, die ich ja nicht weiß. Also zumindest daran muss ich ja dann glauben, dass da irgendetwas passiert. Claudia Auer von der Radiokirche. Ja, was nehmen Sie jetzt mit?
Gerade das, was ich gehört habe nochmal, ich fand das sehr spannend, der Religionssoziologie zuzuhören und auch von diesem, dass das Baukastenprinzip sozusagen schwierig ist, sondern dass man ein Gesamt, so habe ich es verstanden, Gebilde braucht. Das motiviert mich nochmal zu gucken, wie kann man es übersetzen, das, was wir eigentlich rüberbringen wollen sozusagen.
Bischof Magor, zuletzt die Frage an Sie. Wir haben also festgehalten, Leute haben das Bedürfnis zu glauben. Was nehmen Sie jetzt als Kirchenoberer mit dafür, auch für Ihre alltägliche Arbeit, um auch Leute wieder zur christlichen Kirche zu kriegen?
Ja, es geht sicherlich darum, wie wir Menschen gut ansprechen. Ich glaube, der Glaube ist auch nichts Statisches, sondern für jede Person entwickelt sich der Glaube, die Antworten. Man wägt ab, was ist tragfähig, was nicht, was sind Bibelstellen, was sind Erfahrungen, die mir wichtig sind. Und so ist der auch etwas Dynamisches, der sich im Laufe des Lebens, zum Beispiel, wenn man selber Kinder bekommt, ist so eine, glaube ich, ganz wichtige Stelle, verändert. Und dann heißt für mich Glaube, versuchen zu den eigenen Überzeugungen zu stehen und auch Wort und Tat in Einklang zu bringen und auch die Überzeugung anderer zu achten. Auch das ist, finde ich, ein wichtiges Element des Glaubens.
Ja, schönes Schlusswort. Und damit geht unsere Sendung zur Sache heute zu Ende. Thema: eine Frage des Glaubens. Welche Bedeutung haben Glaube und Religion heute noch? Vielen Dank für Ihr Interesse. Vielen Dank auch an meine Studiogäste, an den Bischof der Nordkirche für den Sprengel Schleswig und Holstein, Gotthard Magor, den Religionssoziologen Manuel Franzmann von der Christian-Albrechts-Universität und an Claudia Aue von der Radiokirche.